Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. 4 Jahrzehnte lang ist China wirtschaftlich aufgestiegen, und zwar rasant und ohne Demokratie. Aber die rosigen Zeiten des wirtschaftlichen Dauerbooms, die scheinen vorbei zu sein. Eine Krise ist das noch nicht, aber die Führung steht schon unter Druck, etwas zu ändern. Außerdem, die Bahn beginnt heute mit ihrer Generalsanierung. Die kostet richtig viel, aber dennoch investiert die Bahn immer noch nur einen Bruchteil dessen, was andere Länder in Europa in ihre Bahnen stecken. Und ja, auf Donald Trump schauen wir auch. Auch an der Börse. Dort ist Claudia Werle. Claudia, das Attentat auf Donald Trump ist eine Zensur in einem Wahlkampf, der ohnehin total aufgewühlt ist. Ist es nicht zynisch, in so einer Situation darüber zu sprechen, was dieser versuchte Mord eigentlich an den Börsen auslöst? Darüber haben wir vorher auch nachgedacht, aber erstmal spiegeln und bündeln die Finanzmärkte einfach ja alle politischen und ökonomischen Einschätzungen. Und da kristallisiert sich im Moment heraus, dass nicht nur politische Beobachter, sondern auch Investoren derzeit damit rechnen, dass der versuchte Mord an Donald Trump dessen Wahlchancen verbessert. Claudia, wir wollen das mit deiner Hilfe nochmal auf dem Frankfurter Parkett vertiefen.
Ja, und ich habe einen Gast eingeladen, Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG. Herr Schickentanz, das Attentat erhöht ja wohl die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump die Wahlen im November gewinnen wird. Warum ist das so?
Aus meiner Sicht sind es vor allen Dingen drei Gründe. Zum einen zeigen historische Beispiele, wie zum Beispiel das Attentat auf Ronald Reagan 1984, dass Attentatsopfer die eigene Klientel deutlich besser mobilisiert bekommen und gleichzeitig Sympathiepunkte bei denen einsammeln, die bis dato unentschlossen waren. Zum zweiten kann sich Donald Trump jetzt als der große Macher präsentieren, der trotz Attentat seine Wahlkampfreden weiterhält, der für das Volk da ist, der jetzt vielleicht sogar staatstragend die Einheit der Bevölkerung fordert. Damit macht er natürlich einen klaren Gegenentwurf zu einem kränkelnden und nicht immer zuverlässigen US-Präsidenten. Und zum Dritten setzt er auch Joe Biden, den Amtsinhaber, unter Druck. Der wollte ja eigentlich jetzt am Wochenende seine Wahlkampagne nochmal neu starten, nochmal neu ausrichten mit direkten persönlichen Angriffen auf Donald Trump. Das ist jetzt aber in der aktuellen Situation nicht mehr opportun.
Was heißt das für die Finanzmärkte?
Die Finanzmärkte müssen sich langsam aber sicher damit anfreunden, dass Donald Trump der nächste US-Präsident wird, dass er wieder ins Weiße Haus einzieht. Und die Wahrscheinlichkeit ist zudem gestiegen, dass er vielleicht sogar auf eine doppelte Kongressmehrheit zurückgreifen kann. Sprich, dass er bei den Senats- und Repräsentantenhauswahlen, die ja zeitgleich stattfinden, mit seiner republikanischen Partei eine Mehrheit bekommt. Und das würde natürlich das Regieren für ihn deutlich leichter machen.
Wenn wir aber mal andere Bereiche auch anschauen von den Finanzmärkten, die Renditen auf langjährige US-Staatspapiere sind gestiegen. Was steckt dahinter?
Die USA sind mittlerweile sehr, sehr hoch verschuldet und man hat natürlich große Sorgen, dass die Wahlkampfpläne von Donald Trump daran nichts ändern werden, sondern diesen Trend weiter verstärken werden. Er möchte ja zum Beispiel die Unternehmenssteuer, die bis 2025 begrenzt abgesenkt wurde, auf Dauer auf dem niedrigen Niveau halten. Er möchte diverse Anreize schaffen, insbesondere für alte Industriezweige in den USA, um die wieder nach vorne zu bringen. All das wird natürlich dazu führen, dass am Schluss Geld ausgegeben werden muss und dass weniger eingenommen wird. Von daher ist hier natürlich die Sorge, dass die Staatsschulden in den USA weiter steigen.
Was heißt das für uns hier in Europa?
Ich glaube, wir müssen uns auf eine etwas unsicherere Zukunft einstellen, denn Donald Trump hat ja angekündigt, dass er unter anderem Importzölle auf ausländische Produkte verlangen wird. Das könnte auch viele europäische Unternehmen treffen, sprich der Export in die USA, immerhin unser wichtigster Handelspartner noch vor China, der könnte dadurch natürlich deutlich erschwert werden. Wenn wir uns die erste Amtszeit Donald Trumps anschauen, dann war es so, dass wir in den ersten anderthalb Jahren eine vernünftige Wirtschaftsentwicklung in Europa gesehen haben, dass dann aber, als er mit seiner Handelspolitik begann, tatsächlich auch die europäische Wirtschaft sehr gelitten hat und das könnte uns wieder bevorstehen.
Wenn wir jetzt auf die Kurstafel schauen, der DAX im Minus gestartet heute, steht jetzt fast ein halbes Prozent tiefer bei 16.669 Punkten, also doch nicht alles Euphorie.
Das ist richtig. Ich glaube, dass die Börsianer zum einen erkennen, dass es auch einen Verlierer geben wird, wenn Donald Trump Präsident wird. Und das werden die Kapitalmärkte außerhalb der USA sein. Zum Zweiten hatten wir natürlich auch einen sehr, sehr starken Freitagsschluss. Von daher sind wir mit sehr, sehr viel Euphorie in das Wochenende gegangen. Da ebbt jetzt so ein bisschen die Euphorie ab. Und zum Dritten dürfen wir nicht vergessen, kam heute aus China, unserem zweitwichtigsten Handelspartner, eher schwache Konjunkturdaten.
Sagt Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG.
Und dann schauen wir von da aus noch auf die chinesische Wirtschaft. Die wächst nämlich langsamer als erwartet. Viele Menschen in China sparen ihr Geld lieber, als was auszugeben. Dann kommt noch die Immobilienkrise dazu, dass viele Wohnungen an Wert verloren haben oder niemals fertig gebaut wurden. Manche sagen, da brodelt ein sozialer Vulkan. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Das Tempo ist wieder langsamer als zu Beginn des Jahres. Im zweiten Quartal ist die chinesische Wirtschaft offiziellen Angaben zufolge um 4,7% gewachsen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal waren es noch 5,3%. Damit wurden Erwartungen von Analysten verfehlt. Noch immer wird die chinesische Wirtschaft von einer schwachen Inlandsnachfrage belastet. Die Menschen sparen lieber, als Geld auszugeben. Der Arbeitsmarkt ist unsicher und das Land steckt in einer anhaltenden Immobilienkrise. Einzig der Außenhandel scheint derzeit eine solide Stütze zu sein. Dieser ist zuletzt deutlich gewachsen. Für das Gesamtjahr strebt die chinesische Staats- und Parteiführung ein Wirtschaftswachstum von rund 5% an. Ein Ziel, das möglicherweise weitere Anreize und Konjunkturmaßnahmen erfordert. Die Veröffentlichung der neuen Wirtschaftsdaten fällt mit dem Beginn wichtiger Beratungen der chinesischen Führung über den künftigen Wirtschaftskurs und mögliche Wirtschaftsreformen zusammen. Das dritte Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei findet nur alle 5 Jahre statt. Dass das Treffen die Lösung aller Probleme hervorbringt, gilt als unwahrscheinlich. Um das Wachstum zu stabilisieren und wirtschaftspolitische Ziele zu erreichen, braucht es Geld und Investitionen. Gleichzeitig sind viele Kommunen verschuldet.
Also die chinesische Wirtschaft wächst nicht mehr so stark. Das klingt erstmal nach weniger Konkurrenz für europäische Hersteller. Aber eigentlich galt ja China immer auch als Lokomotive der Weltwirtschaft. Welche Einschätzung, Claudia, überwiegt bei dir an der Börse in Frankfurt?
China ist einfach für viele Unternehmen ein ganz wichtiger Handelspartner. Aus dem Land kommen Rohstoffe, aus dem Land kommen Vorprodukte. Nach China werden aber auch viele Waren verkauft. Und wenn jetzt die Chinesen keinen Job haben, wenn sie ihr Geld zusammenhalten müssen, dann wird sich manch einer überlegen, kann ich mir jetzt noch ein neues Auto kaufen? Kann ich mir andere Produkte leisten, die importiert worden sind? Und das bekommen Unternehmen dann hierzulande wirklich ziemlich schnell zu spüren. Die Umsätze gehen dann zurück. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben eben über die USA gesprochen, wenn dort im nächsten Jahr das Motto America First möglicherweise noch ganz anders, viel offensichtlicher gelebt wird, als das bislang der Fall war, dann wird das auch für Unternehmen hierzulande schwierig. Also viele Unternehmen sind einfach sowohl mit den USA als auch mit China ganz eng verbunden.
In Deutschland ist auffällig, dass heute die Aktien von einem Unternehmen einbrechen, von dem bestimmt viele noch nie gehört haben, BayWa. Das ist der größte deutsche Agrarhändler. Was ist da los?
BayWa versorgte ursprünglich den ländlichen Raum mit allem, was die Landwirtschaft braucht. Also da ging es um den kostengünstigen Einkauf von Produktionsmitteln. Das Unternehmen hatte Lagerhäuser beispielsweise für Getreide oder für Mineraldünger, für Futtermittel oder auch für Maschinen, vor allem im süddeutschen Raum. Und heute engagiert sich das Unternehmen in mehr als 50 Ländern in den Bereichen Agrar, Bau und erneuerbare Energien. Also ist unter anderem Projektentwickler für Ökostromanlagen. Das Problem, BayWa ist hochverschuldet, Personalquerelen spielen auch noch eine Rolle und nun will man mithilfe von einem Sanierungsgutachten die angespannte Finanzlage verbessern. Also da geht es um Einsparungen, da geht es um Kurzarbeit, da geht es aber auch um den Verkauf unprofitabler Geschäftsfelder an der Börse. Dennoch wirklich große Skepsis, die Aktien brechen zum Mittag mehr als 30% ein.
Und dann sollten wir noch kurz auf Nordex gucken. Da gibt es Gewinnmitnahmen, also da verkaufen Anlegerinnen und Anleger.
Und zwar in großem Stil. Grund, Nordex hat weniger Aufträge erhalten im zweiten Quartal als noch ein Jahr zuvor. Und man muss jetzt eben auch mal abwarten, wie geht es in den USA weiter. Das hat ja möglicherweise auch Auswirkungen auf die ganze Branche mit erneuerbaren Energien.
Bei welchem Kurs steht der Euro?
Der wird mit einem Dollar 0,0910 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken von 2,53 auf 2,49%. 9% und die Feinunze Gold kostet 2418,09 Dollar. 75.
Claudia Werle nach Frankfurt. Danke. In China ist der Dauerboom der Wirtschaft vorbei. Das greifen wir jetzt wieder auf. Viele Baufirmen sind pleite gegangen. Viele Chinesen haben dabei alle ihre Ersparnisse verloren und klagen auch immer mehr über niedrige Löhne und suchen Arbeit. Und klar, deshalb konsumieren sie auch weniger als vorher. Bisher konnte der Staat sowas immer reparieren, indem er mehr und mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt und dafür gesorgt hat, dass Banken den Bürgern günstige Kredite geben. Aber das scheint jetzt vorbei. Was also hat die Partei jetzt vor, wirtschaftlich? Die Parteigranden treffen sich jetzt 4 Tage lang hinter verschlossenen Türen. Ein Blick durchs Schlüsselloch, den versucht Ruth Kirchner.
An einer Straßenkreuzung weit im Südosten Pekings. Hier drängen sich jeden Morgen ab 5 Uhr hunderte Menschen. Ungelernte Arbeiter, viele aus der Nachbarregion Hebei. Viele über 40, die es auf dem chinesischen Arbeitsmarkt besonders schwer haben. Ich mache alles, sagt der 45-jährige Zhang Chang. Lasten tragen, Beton oder Sand entladen, Fliesen verlegen. 500 Yuan, umgerechnet über 60 Euro, könne er damit pro Tag verdienen. Aber an diesem Morgen sind Jobs für 500 Yuan nicht zu kriegen. Eine Firma bietet gerade mal 210 Yuan, das sind 26 Euro für 8 bis 12 Stunden Arbeit. Eine andere zahlt nur 16 Euro für einen Tag. Das liegt weit unter dem gesetzlichen Mindestlohn in Peking. Es ist für niemanden leichter, einen Job zu finden, sagt ein 33-Jähriger. Verwirkliche deine Träume, steht auf seinem blauen T-Shirt. Früher habe er längerfristige Jobs auf Baustellen gehabt, aber jetzt gäbe es kaum noch große Bauprojekte. Chinas Immobilienbranche, lange ein wichtiger Motor für die Wirtschaft, steckt in der Krise. Viele Baufirmen sind hoch verschuldet. Die Wirtschaft wächst deutlich langsamer als früher. Viele Kommunen geht das Geld aus. Außerdem herrscht Konsumflaute in China. Nach der Covid-Pandemie, als viele von ihren Ersparnissen leben mussten, halten die Menschen ihr Geld zusammen. Dass das dritte Plenum, das nur alle 5 Jahre stattfindet, all das richten kann, glaubt kaum jemand. Reformen müssten auf vielen Ebenen ansetzen, sagt Bernd Hofmann, der lange für die Weltbank in China war und jetzt an der National University in Singapur lehrt. Eine bessere soziale Absicherung der Menschen könnte ein Element sein und dabei helfen, den Konsum zu stabilisieren. Das würde auch helfen, das Wachstum zu stabilisieren und qualitativ hochwertigeres Wachstum anzukurbeln, was die Regierung ja erreichen will. Aber das erfordert halt sehr umfassende Reformen. Und die kosten sehr viel Geld. Das aber steckt die Regierung eher in ihre anderen wirtschaftspolitischen Ziele. China will bei neuen Technologien zur Weltspitze gehören und sich unabhängiger von Hightech aus dem Ausland, insbesondere aus den USA, machen. Es geht um die Quadratur des Kreises, sagt Alexander Davy vom Berliner China Think Tank Merix, nämlich wie eine Balance finden zwischen den ehrgeizigen wirtschaftlichen Zielen und der Notwendigkeit, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Bislang haben die wirtschaftspolitischen Ziele Vorrang. Staats- und Parteichef Xi Jinping propagiert zwar gemeinsamen Wohlstand, gilt aber nicht als Freund eines Wohlfahrtsstaates. Jungen Leuten, arbeitslosen Hochschulabgängern, rät er, ihre Erwartungen herunterzuschrauben, hart zu arbeiten. Private Unternehmen wiederum müssen ihre Ambitionen Xis Ideologie unterordnen. Die Ziele der Kommunistischen Partei haben Vorrang. Daher erwarten Experten kaum, dass vom dritten Plenum, so wie 1978, ein großes Liberalisierungs- und Aufbruchssignal ausgeht.
Und jetzt kommen wir von China nach Deutschland und zwar mit der Deutschen Bahn. Die will in den kommenden Jahren in enger Folge alle ihre sehr stark befahrenen Bahnstrecken sanieren. Deren Gleise und Weichen sind teilweise so vernachlässigt und marode, dass seit Jahren was passieren müsste. Die erste Strecke, die ab heute komplett gesperrt wird für 5 Monate, ist die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Wird die Bahn danach wirklich verlässlicher? Es gibt eine Menge Zweifel. Jim Bob Nikschas.
Mitte Juni, Ortstermin irgendwo zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Achtung. 300 Züge rauschen pro Tag über die Riedbahn.
Also Sie sehen, wie eng die Verhältnisse hier sind. Also Oberleitung wird abgebaut, das Gleis rechts wird abgebaut und damit hier, ja, sagen wir mal, die Baumaschinen rollen dann ab dem 15. Juli auch hier oben.
Wolfgang Weinhold leitet das Projekt Generalsanierung bei der Bahn. Er führt die vielen Journalisten an diesem Tag über die Baustelle. Schon seit Monaten laufen hier die Vorbereitungen für das wohl wichtigste Bauprojekt des Konzerns der letzten Jahrzehnte. Denn anstatt die marode Strecke Stück für Stück zu erneuern und immer wieder dafür zu sperren, soll es diesmal ganz anders laufen.
Die Konzeptidee ist, während sehr kurzer Zeit in einer Totalsperrung möglichst viel, idealerweise alles das, was notwendig ist für die nächsten Jahre, aufzubauen. Das heißt, das, was normalerweise über 7, 8, 10 Jahre verteilt gewesen wäre, jetzt in einer kurzen Zeit zu machen, in diesem Fall 5 Monaten.
Denn zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember soll die Generalsanierung der rund 70 Kilometer langen Riedbahn abgeschlossen sein. Und Störungen und Verspätungen zumindest auf diesem Stück des Bahnnetzes der Vergangenheit angehören. Ist das zu schaffen? Frage an den Bundesverkehrsminister.
Es spricht alles dafür, dass das gelingt,
sagt FDP-Politiker Volker Wissing und spricht sich damit wohl auch selbst ein bisschen Mut zu. Denn er hat das Projekt Generalsanierung zur Chefsache erklärt, verspricht den Bürgerinnen und Bürgern eine wieder pünktliche Bahn, spätestens 2030, wenn die 40 wichtigsten Streckenabschnitte nach dem Vorbild der Riedbahn komplett saniert sein sollen. Hängt Wissings politisches Schicksal also an 70 Kilometern Schiene?
Wir haben das nicht einfach der Bahn überlassen, sondern wir haben das gemeinsam auf den Weg gebracht. Wir haben auch mit den ganzen Stakeholdern der Bauindustrie und den Verbänden und allen, die sich für die Schiene einsetzen, intensiv darüber gesprochen. Und wir haben einen großen Konsens herbeigeführt. Alle sagen, das ist das richtige Konzept.
Doch es gibt auch skeptische Stimmen, zum Beispiel aus der Bauwirtschaft. Sie vermisst langfristige finanzielle Zusagen aus der Politik. René Hagemann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie.
Wir erwarten ja von der Bahn, dass sie uns relativ klar voraussagt, was in welchem Jahr gemacht wird, welche Mengen ausgeschrieben werden, die wir dann verbauen sollen, damit wir uns eben darauf einrichten können. Das kann die Bahn natürlich auch nicht machen, wenn sie nicht entsprechend die Finanzierung gesichert hat.
Volker Wissing sieht darin kein Problem. Er verweist darauf, dass bis 2029 für die Bahn zusätzlich 30 Milliarden Euro in die mittelfristige Finanzplanung des Bundes eingestellt wurden. Die Sanierung der Riedbahn sei ohnehin gesichert. Sie wird rund 1,3 Milliarden Euro kosten. Nun muss sich nur noch in der Praxis beweisen, ob das Modell der Generalsanierung wirklich funktioniert, inklusive Umleitungen und Schienenersatzverkehr. Bis Dezember kommen auf Bahnreisende wohl noch einmal harte Zeiten zu. Die Zuversicht von Projektleiter Wolfgang Weinhold färbt hoffentlich ein bisschen ab.
Wir freuen uns jetzt ganz ehrlich drauf. Ein bisschen Lampenfieber ist dabei. Wir haben sehr, sehr viele Experten im Konzern zugezogen, aus der Branche zugezogen, sodass wir uns ziemlich sicher sind an all das, was man vorher denken konnte, jetzt gedacht zu haben.
Ja, in den 90er Jahren, da war die Deutsche Bahn übrigens das große Vorbild der Schweizer Bahn. Wie effizient sie wurde, wie schlank sie wurde, das war erstmal toll. Aber dann ging den Entscheidern bei der Schweizer Bahn das Sparen zu weit. Sie hat dann, anders als die Deutsche Bahn, stark investiert und konsequent neue Strecken eröffnet. Bis heute macht sich das bemerkbar, dass Länder wie die Schweiz, aber auch Österreich oder Luxemburg pro Kopf ein Vielfaches von dem in die Bahn investieren, was die Deutschen sich ihre Bahn kosten lassen. Der Verein Allianz pro Schiene hält das jedes Jahr nach. Dieter Nürnberger war für uns dabei.
Luxemburg gibt 512 Euro im Jahr pro Einwohner für die Schieneninfrastruktur aus. In der heute veröffentlichten Rangliste der Allianz pro Schiene liegt das kleine Land damit auf Platz 1, gefolgt von der Schweiz mit 477 Euro pro Kopf. Und hierzulande waren es 2023 gerade einmal 115 Euro. Unter 14 Ländern erreicht Deutschland somit lediglich Platz 10. In der Berechnung werden die gesamtstaatlichen Ausgaben in die Schiene auf die Bevölkerungszahl heruntergerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in Deutschland somit nur eine Seitenbewegung von 114 auf 115 Euro. Kein Durchbruch, sagt Andreas Geißler, Leiter Verkehrspolitik bei der Allianz pro Schiene, besonders wenn die relativ hohe Preissteigerung von rund 6% im vergangenen Jahr mit einfließe.
Im vergangenen Jahr sind die Baupreise deutlich gestiegen. Und das gilt natürlich auch für die Preise im Bahnbau. Real also hat der Bund 2023 pro Kopf nicht stärker in die Schieneninfrastruktur investiert.
Und dennoch sieht die Allianz pro Schiene eine Art Trendwende. Denn seit 3 Jahren, das zeigen die Zahlen, werde hierzulande mehr Geld für die Schiene als für die Straße ausgegeben. Eine leichte Prioritätenverschiebung im Etat des Bundes also, die sich aber erst im laufenden Jahr so richtig bemerkbar machen werde. Ein signifikanter Anstieg auf eine Pro-Kopf-Summe zwischen 174 und 215 Euro wird erwartet. Erhoben wurden die Zahlen von der internationalen Unternehmensberatung SCI Verkehr. Hier wird kritisiert, dass immer noch zu viele Summen in Deutschland allein in die herkömmliche Sanierung von Schienen und Anlagen verwendet werden und weniger für den notwendigen digitalen Ausbau. Es fehle beispielsweise weiterhin an Mitteln für das digitale europäische Zugsicherungssystem ETCS, SCI-Geschäftsführerin Maria Lehnen.
Das ist die Grundlage, um die Digitalisierung in jeder Weise auf der Schiene überhaupt realisieren zu können. Und in diesem Vergleich sehen Sie, wie sehr andere Länder uns voranmarschieren. Gerade die kleinen Länder in Europa haben große Fortschritte gemacht oder sind sogar fertig. Schweiz, Belgien, Dänemark sind die Musterländer.
Den Gesamtinvestitionsstau im Bereich Schiene beziffert die Allianz pro Schiene auf inzwischen 92 Milliarden Euro. Und damit nicht jedes Jahr in den Etatverhandlungen um Zuwächse neu gerungen werden müsse, sollte eine Verstetigung der Mittel erfolgen, etwa durch eine längerfristige Fondslösung. Andreas Geißler von der Allianz pro Schiene.
In Österreich gibt es das für 6 Jahre und in der Schweiz sogar noch deutlich länger für 12 Jahre. Aus unserer Sicht sollte sich künftig Deutschland an diesen Erfolgsmodellen orientieren. Wir favorisieren für Deutschland ganz klar eine Fondslösung für die Finanzierung der Schieneninfrastruktur nach Schweizer Vorbild. Und so hat es ja auch schon die Beschleunigungskommission Schiene in ihrem Abschlussbericht Ende 2022 empfohlen.
Deutschland habe also begonnen, umzusteuern. Aber um die Pro-Kopf-Investitionssummen anderer Länder zu erreichen, sei es noch ein weiter Weg. Es brauche mehr Geld, eine Neuaufstellung bei der Finanzierung und eine bessere Schwerpunktsetzung, damit man in Deutschland nicht den notwendigen digitalen Anschluss in der Schieneninfrastruktur verpasse.
Und die Deutsche Bahn, die wird heute natürlich auch viel kommentiert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt:
Klagen über die Deutsche Bahn haben sich zum Volkssport entwickelt. Nun reihte sich der Verkehrsminister höchst selbst ein und gab zu Protokoll, die DB habe sich mit ihrer EM-Planung übernommen. Schlecht gebrüllt, Wissing. Denn der Ressortchef muss sich vorhalten lassen, zumindest teilweise selbst dafür verantwortlich zu sein. Nicht an der jahrzehntelangen Vernachlässigung des Schienennetzes, aber an der finanziellen in jüngster Zeit. Sogar Konkurrenten der DB nehmen das Unternehmen in Schutz. Der Bund habe die finanzielle Verantwortung für Ausbau und Erhalt des Schienennetzes und spare es noch immer kaputt. Dem ist nicht viel hinzuzufügen, außer dass nun die große Sanierungsserie startet und man jetzt erst einmal machen sollte, statt zu reden. In der Taz wird die Schuldenbremse kritisiert, vor allem mit Blick auf den Verteidigungshaushalt. Indirekt geben auch die Ampelchefs zu, dass dort riesige Lücken klaffen. In ihrem Pressetext ist nämlich eine Passage zu finden, die so dämlich ist, dass es sich um Vorsatz handeln muss. Dort hofft man auf private Investitionen seitens der Rüstungsindustrie und will daher den Finanzmarktzugang für die Unternehmen sichern. Es wird also suggeriert, dass die Konzerne nur deswegen nicht investieren, weil ihnen die nötigen Kredite fehlen. Diese Beschreibung ist absurd. Die Rüstungskonzerne haben keine Geldsorgen, im Gegenteil. Aber Geld allein wird sie nicht motivieren. Wichtig ist der Absatz. Als potenziellen Kunden gibt es aber nur den Staat. Wird der Verteidigungshaushalt nicht deutlich aufgestockt, folgert die Rüstungsindustrie messerscharf, erhöhte Investitionen rentieren sich nicht. Also werden zu wenig Waffen hergestellt, um die Ukraine wirkungsvoll zu unterstützen. Diesen Fehler wird man irgendwann bemerken, aber dann ist es zu spät. Die Süddeutsche Zeitung moniert Greenwashing in der Kreuzfahrtbranche. Damit die Reedereien wirklich Applaus verdient hätten, müssten sie in Sachen Umweltschutz nicht nur das tun, was unbedingt nötig ist, um keine Gesetze zu brechen. Möglichkeiten gibt es viele. Sie haben eines gemeinsam: sie kosten Geld. Geld, das viele Reiseunternehmen nach den multiplen Krisen nicht haben oder schlicht brauchen, um ihre Anteilseigner zufriedenzustellen. Zumindest einen Teil des benötigten Geldes für mehr Klimaschutz könnten Kreuzfahrtanbieter durchaus von ihren Kunden verlangen.
Das war die Wirtschaftspresseschau und mit ihr endet unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Unsere Reporterin Felicitas Böselager, die kommt aus dem Ahrtal. Wie hat die Flut die Menschen dort verändert? 3 Jahre danach, das hören Sie gleich von ihr direkt bei Deutschland heute. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.